Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge Nachdenken unseres BVI-Podcasts. Wir widmen uns heute dem Thema Digital Assets, Bitcoins und so weiter. Und zwar gibt es zwei Anlässe dafür. Der erste Anlass ist der herausragende Erfolg der Bitcoin-ETFs. Allein der von BlackRock hat innerhalb eines halben Jahres 20 Milliarden Dollar eingesammelt. Und das andere ist die Gründung einer neuen Börsenplattform, nämlich der deutschen Börse Digital Exchange. Und es gäbe keinen besseren Ansprechpartner und Interviewpartner dazu als den Gründer von 360T, heute Managementmitglied, nämlich Carlo Kölzer. Hallo, Herr Kölzer, willkommen bei uns.
Hallo, Richter. Ich danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne, Herr Kölzer. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Ich darf Sie ganz kurz den Zuhörern vorstellen. Sie sind Gründer und Vorstandsvorsitzender von 360T. Sie haben 2015 360T an die Deutsche Börse verkauft. Sie sind heute Mitglied des Management-Komitees der Gruppe Deutsche Börse und Global Head of Forex der Gruppe Deutsche Börse. Und deswegen sind Sie natürlich prädestiniert, um heute mit uns über Digital Assets zu reden. Warum haben Sie 360T getauft?
Heute reden wir über Digital Assets. Damals haben wir geredet über Digitalisierung. Dieses ganze Währungsgeschäft verlief damals noch eigentlich sehr analog übers Telefon. Gewisse Intransparenzen. Und wir haben eigentlich die Digitalisierung des Währungsgeschäfts mit der Initiative vorangetrieben. Jetzt ist es so, dass damals nicht die Infrastrukturen bestanden für uns, wie sie heute bestehen, sondern wir waren three guys in a laptop, wie man so sagt, und konnten uns auch nicht leisten, Werbeagenturen zu engagieren, um Namen, Logos, CDCI zu entwickeln. Und so haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir machen irgendwas rund um Zahlen, rund um die Welt, rund um den Prozess. Und dachten da, dass 360 eine gute Zahl ist. Jetzt haben wir dann geguckt, was gibt's noch im Internet an Domains. 360a bis t war vergeben, also haben wir das t als erste freie Domain hergenommen. Und dann musste man darum noch einen Namen entwickeln und so ist der Name entstanden.
Und so entstand eine der erfolgreichsten deutschen Fintechs.
Ja, die Geschichte war lange schwierig. 5 Jahre lang war es so wie ein Margeritenziehen auf Wochenbasis. Die Firma lebt, die Firma stirbt. Aber dann hat sich stabilisiert und ab 2005 wurde es ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell.
Und dieses Jahr haben Sie ein neues Geschäft entwickelt, nämlich eine neue Börsenhandelsplattform, und zwar die Deutsche Börse Digital Exchange. Erklären Sie uns mal, was Sie sich von dieser Plattform versprechen. Wo ist überhaupt der Markt dafür? Wer sind die Handelsteilnehmer? Wer darf dort handeln? Was handelt man dort? Und was ist Ihre Überlegung gewesen, eine solche Plattform überhaupt ins Leben zu rufen?
Lassen mich ein bisschen zuordnen. Die Deutsche Börse hat über die letzten Jahre verschiedene Entwicklungen genommen Richtung diesem Thema Digital Assets. Wir haben zum einen die Crypto Finance vor ein paar Jahren gekauft in der Schweiz, zum einen Kryptoverwahrer und Broker-Dealer, jetzt auch mit Lizenzen seit Februar hier in Deutschland für Kryptoverwahrung, Broker-Dealer und Eigenhandel. Und 2021 haben wir auch die 360X gegründet als Sekundärmarktplatz für Crypto-Security. Vor allen Dingen aber auch Real Assets, die tokenisiert worden sind, mit Fokus auf Real Estate, Kunst und Musik. Und die Initiative der DBDX geht auch schon eigentlich ein paar Jahre zurück als Börse für Kryptos, also Bitcoin, Ether und so weiter. Was jetzt im Februar passiert ist, ist, dass ich quasi die Verantwortung übernommen habe für die unterschiedlichen digitalen Offerings, sagen wir mal. In Teilen der deutschen Börse, vor allen Dingen im Bereich Trading and Clearing, aber natürlich auch mit dem Ziel, als Börse ein schlüssiges Gesamtkonzept anzubieten, ja, was auch über die Verwahrung hingeht, also dass wir am Ende Handel, Plattform und Verwahrung aus einer Hand anbieten können, mit der Kredibilität der deutschen Börse, mit den bestehenden Infrastrukturen, die wieder benutzt werden können der deutschen Börse. Und einfach auch den Möglichkeiten und der Marketkenntnis und auch der Hygiene und den Lizenzen und der regulatorischen Erfahrung der deutschen Börse. So, das heißt, es gab überall kleine Pockets und das wird jetzt zu einem schlüssigen Gesamtoffering quasi zusammengefügt. Und da ist die DBDX als Handelsplatz ein Puzzleteil, die aber jetzt verschmolzen wird auf die 360T. Warum? Weil wir da bereits eine MTF-Lizenz haben. Das heißt, bevor wir einfach zwei Legal Entities mit zweimal den ganzen Anforderungsprofilen regulatorischer Natur und den entsprechenden Kosten vorhalten, verschmelzen wir die beiden ineinander und können so auf einer Infrastruktur mit den entsprechenden Anbindungen, Relationships, Vertriebskräften und so weiter sowohl die Devisenprodukte anbieten als auch die Kryptoprodukte.
Ja, das ergibt ja Sinn. Eine Multitrading-Facility reicht ja dann. Aber Sie würden das ja nicht machen, wenn Sie nicht von ausreichend Liquidität auf Ihrer Plattform ausgehen würden. Und die Liquidität kriegen Sie ja nur, wenn Sie viel Angebot und Nachfrage haben. Wer sind denn jetzt die Nachfrage nach den Digital Assets wie zum Beispiel Bitcoins?
Fangen wir mal mit denen an. Vielleicht mal die Kategorien. Das eine sind die sogenannten Kryptos, Bitcoin, Ether und Freunde. Das zweite sind Crypto-Securities, die sich zusammensetzen aus Tokenized Financials, also Produkte, die es heute gibt, die in der neuen digitalen Form angeboten werden. Und Real Asset Tokenized Assets, die halt auf den Markt noch kommen, die es heute in der Form nicht gibt, wie bei uns zum Beispiel Musik, Real Estate und Kunst. Und dann gibt es halt die vierte Kategorie, die besteht aus CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, Stablecoins und vergleichbare Sachen, Deposit Coins etc. Liquide von diesen vier Bereichen ist eigentlich nur der Thema Crypto. Ja, der Rest ist in homöopathischen Dosen in der Entwicklung, aber noch kein Volumensgeschäft. Konzentrieren wir uns auf die Kryptos, dann ist halt 95% nach wie vor der Aktivität kommt aus dem Retailgeschäft. Ist aber groß. Nehmen wir Firmen, die da früh dabei waren, wie Coinbase. Umsatz im Jahr etwa 4 Milliarden, Marketkapitalisierung 50 Milliarden. Oder Binance, privat gehaltene Firma, aber etwa 10 bis 12 Milliarden Dollar Umsatz. Entsprechende Marktkapitalisierung wäre über 100 Milliarden. 95% des Geschäfts kommt aber von der sogenannten Crypto-Native-Community. Heißt, das Ganze war bis dato ein High-Street-Thema und kein Wall-Street-Thema. Wir als deutsche Börse bedienen aber eigentlich den Wholesale-Markt und nicht den Retail-Markt. Deswegen war das für uns auch kein Markt. Deswegen mit dem ETF von BlackRock ist ein Übergang stattgefunden. Punkt 1, hat die amerikanische Governance eine gewisse Akkreditierung von Bitcoin vorgenommen. Das ist in Form von ETFs akzeptiert. Punkt 2, hat BlackRock mit seiner Quality-Signatur eigentlich den Bitcoin als Investable Asset akkreditiert. Auch für Retail-Kunden und das weltweit, weil da einfach ein Quality-Siegel draufgekommen ist. Damit ist auch der Übergang geschaffen von High Street zu Wall Street. Weil jetzt braucht auch BlackRock jemand auf der anderen Seite eine Plattform, über die man handelt, ein Verwahrer, der diese Krypto-Assets verwahren kann und so weiter. Und deswegen gibt es im Prinzip zu Ihrer Frage zwei Kundengruppen. Es gibt nach wie vor die Crypto-Native-Kunden und jetzt auch, going forward, die institutionellen Kunden, die bis jetzt eigentlich noch nicht so aktiv waren im Markt. Und zu den Crypto-Native-Kunden, da müssen wir als Börse auch das Angebot quasi öffnen, aber halt nicht zu dem Endkunden, sondern eher zu den Aggregaten, wie beispielsweise Bitpanda.
Das bedeutet, Sie gehen also schon davon aus, dass das jetzt eine nachhaltige Entwicklung ist. Also wir werden einen dauerhaften Trend in diese beispielsweise jetzt Bitcoin-ETF sehen, sonst hätten Sie das ja nicht so gemacht. Oder glauben Sie vielleicht, ist doch eher so ein Hype, der wieder vergeht?
Das ist keine lineare Bewegung, aber wie auch in Aktienmärkten gibt es Up and Downs, aber der Trend geht natürlich insgesamt nach oben. Sowohl was das Preisniveau angeht bis jetzt, als auch was die Volumen angeht. Und dem BlackRock ETF sind ja verschiedene andere Formen von ETF, ETN, ETP gefolgt in unterschiedlichen Jurisdiktionen weltweit. Insgesamt geht es ja weit über das hinaus, was da eingesammelt worden ist, über den BlackRock-Fall hinaus. Das war ja bis jetzt nur der Bitcoin. Der Ether kommt ja noch. Und insofern glaube ich schon, dass das im Trend eine nachhaltige Entwicklung ist zu mehr, weil natürlich ohne diese Wallet Requirements jetzt natürlich auch ganz andere Investorenschichten da investieren können. Das heißt nicht nur Crypto Natives, die ein Wallet haben, sondern es kann jetzt auch der Bitcoin interessierte Kunde, der kein Wallet hat, zu einer Bank gehen, weil er an der Assetklasse Bitcoin interessiert ist und über diese ETNs, ETFs, ETPs herkömmlich als Wertpapier in diese Assetklasse investieren kann. Und das schafft natürlich ein zusätzliches Investorenuniversum, was natürlich in Summe wieder preissteigernd ist und volumensteigernd ist.
Sie haben schon die Frage der Hülle angesprochen, beispielsweise Fondsregulierung. Der Bitcoin-ETF von BlackRock ist ja ein amerikanischer ETF. In Europa ging das so ohne weiteres gar nicht, weil die OGAF-Richtlinie eine Risikostreuung verlangt und nicht nur ein einziges Asset in einem solchen Fonds sein kann. Das heißt, man müsste sich dann eine andere Verpackung auswählen, die es aber natürlich gibt, denn auch heute schon investieren ja beispielsweise Fondsmanager in Bitcoins. Also es gibt ja schon verfügbare Fonds, die in Bitcoin investieren, aber halt nicht direkt in Bitcoin, sondern über den Umweg von 1:1-Zertifikaten, Delta-1-Zertifikate, sodass man also den wirtschaftlichen Gegenwert bekommt, also das gleiche Exposure hat, aber eben nicht in der entsprechenden Verpackung. Also oder besser gesagt anders verpackt, sodass es investierbar ist nach der Fondsrichtlinie. Also ich bin sehr gespannt, was da in Europa als Reaktion kommen wird. Denn selbstverständlich schauen alle auf den Erfolg der Bitcoin-ETFs und fragen sich, ja, was ist jetzt die europäische Antwort darauf? Wie wird sich das entwickeln? Also das ist eine sehr spannende und noch offene Frage. Sie sprachen auch, als Sie uns die vier unterschiedlichen Klassen in Ihrer Struktur erklärt haben, von Stablecoins. Wie erwarten Sie die Entwicklung der Stablecoins, insbesondere im Vergleich zu den gerade schon besprochenen Bitcoins, Ether etc.?
Gut, die beiden nennenswerten Stablecoins sind ja US-Dollar nominiert. Tether und USDC haben in Summe etwa 150 Milliarden Market Cap oder Gegenwert, rekrutieren ihren Erfolg aber bis jetzt auch vor allen Dingen aus dem Retail-Geschäft. Auf der einen Seite als sogenannte Settlement Currency für Perpetual Swaps. Ja. Also es gibt auch noch die Derivate auf diese Produkte. Und zum anderen gibt es noch die Remittances, die halt viel darüber überwiesen werden weltweit, weil das einfach eine Instant-Art der Überweisung ermöglicht, ohne teuren Bankweg, sag ich jetzt mal, länderübergreifend. In Europa gibt es keine vergleichbare Stablecoins. Der größte von Circle hat, glaube ich, nur 50 Millionen Euro nominal. Das heißt, hier fehlt es schon an einer, wie soll ich sagen, an einer Wertaufbewahrungsmöglichkeit, weil es gibt ja auch Investoren, die sind tagsüber bereit, den Bitcoin zu halten und mit all seiner Volatilität würden sich aber nachts gerne beruhigt ins Bett legen. Und dann ist natürlich so ein 1:1-Äquivalent zu einer Währung mit der entsprechenden Bewegung von der jeweiligen Währung eine viel wenig volatilere Aufbewahrung als der Bitcoin. Da gibt es verschiedene Use Cases, ob SocGen mit Forge, ob JP Morgan mit dem eigenen Depositcoin. Da gibt es verschiedene Entwicklungen, die versuchen, dem gerecht zu werden, weil das Thema ist ja, wenn Sie einmal in dem digitalen Ökosystem sind, wollen Sie nicht immer wieder raus und rein in das Fiat-System. Weil Kryptos handeln 24/7, Fiat und das Target-System hat am Wochenende zu. Sie haben also eigentlich immer ein offenes Leck. Wir müssen uns auch so das vorstellen, wenn das mal digitalisiert ist und in Stablecoin ist, haben Sie auch eigentlich nicht mehr, dass Sie Cash gegen Assets tauschen, sondern Sie haben dann einen Asset-Swap. Wenn Sie Bitcoin gegen Stablecoin tauschen, haben Sie einen Asset-Swap. So, dazu müssen Sie aber erstmal in den Übergang in dieses Ökosystem geschafft haben. Und es ist halt auch teuer und zeitinkongruent, wenn Sie immer vom Fiat-System wieder in das digitale Ökosystem zurück. Deswegen hat so ein Stablecoin schon seinen Wert, damit man einfach in dem digitalen Ökosystem bleiben kann.
Sie haben gerade das Ausland angesprochen, den internationalen Vergleich. Wo liegen wir denn da eigentlich in Deutschland? Ist das Interesse in anderen Ländern größer als in Deutschland? Wie ist da so Ihr Eindruck, wenn Sie sich das mal geografisch über den Globus anschauen? Zum Beispiel an Bitcoin-ETFs, zum Beispiel überhaupt an Bitcoin?
Da müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Wir gehen ja hier in unseren Breitengraden von einer Dreifaltigkeit aus, die nicht überall herrscht. Ja. Wir gehen auf der einen Seite von der Geldwertstabilität aus. Wir gehen auf der anderen Seite von einer nicht bestehenden Regimewillkür aus, wo einfach ihre Konten gesperrt werden, wenn sie das Falsche gesagt oder gedacht haben. Und wir gehen von einem funktionierenden Bankensystem aus, was weder korrupt ist, enteignend oder sonst was. Das trifft aber nicht überall in der Welt zu. Das trifft nicht zu für Südamerika, für Afrika, für Teile Asiens, Russland etc. Das heißt, für die Menschen dort hatte der Bitcoin originären Wert als Wertaufbewahrung trotz aller Volatilität, der für sie sicherer war als auf irgendwelchen Konten. For one of the three reasons or all of them. Hier ist der Bitcoin eher eine Asset-Klasse. Da war er ein Need und hat eine Funktion erfüllt. in unseren Breitengraden wird er eher wahrgenommen als eine mögliche Asset-Klasse, die man in seiner Asset-Allokation mit aufnehmen würde, weil sie ein Laufzeitverhalten hat wie Gold, halt ein bisschen anders und in neuer digitaler Form. Deswegen würde ich die Fallunterscheidung machen von den Leuten, die Bitcoin-Interesse haben, auch im Retail, aufgrund ihrer ureigensten Interesse und derer, die Interesse an Bitcoin haben als Investitionsmöglichkeit.
Das spricht sehr dafür, dass dem Bitcoin und anderen vergleichbaren Äquivalenten ein anderes Schicksal beschieden sein wird als beispielsweise Libra.
Ja, ich glaube, bei Libra kam das Ende vor dem Staat, weil man natürlich auch so, wie man es aufgesetzt hat, in die hoheitlichen Aufgaben von Zentralbanken eingegriffen hätte und in die Geldwertschöpfung sich mit eingebunden hätte. Und das ist auf keine große Zuneigung gestoßen, meines Erachtens auch berechtigterweise. Nur der Bitcoin, A, gibt es niemand, der den organisiert, B, war da niemals das Steuerungselement, solche Aufgaben wahrnehmen zu wollen. Und C war halt eben schon da und das heißt, man musste ihn auch nicht verhindern.
Finden Sie, dass die Regulierung in Deutschland Ihnen Steine in den Weg legt oder sind Sie eigentlich ganz zufrieden?
Wir haben vor allem eine klare Regulierungsdichte, das finde ich erstmal gut. Klar, es gibt weltweit natürlich auch Jurisdiktionen, die vielleicht noch etwas, sagen wir, tokenfreundlicher sind. Aber erstmal ist es gut, dass wir eine Regelungsdichte haben, die einem überhaupt Rahmenbedingungen ermöglicht, mit denen man arbeiten kann. Das wird über MiCA auch nochmal europäisch harmonisiert. Das ist nämlich im Moment noch europaweit ein bisschen ein Flickenteppich. Aber insgesamt arbeiten wir auch sehr konstruktiv mit der BaFin zusammen, um da die Lösung nach vorne hin zu treiben, weil da gibt es natürlich auch noch Regelungslücken zum Teil, die man dann interpretieren muss, gemeinsam, um da ja den Sachen zu folgen und die entsprechend umzusetzen. Also insgesamt kann man nicht sagen, dass man Steine in den Weg gelegt bekommt. Natürlich gibt es aber europäische Arbitrage. Das heißt, man kann dasselbe in anderen Jurisdiktionen einfacher tun, ohne ein Wertpapierinstitut zu sein zum Teil und oder mit abgespeckteren, sag ich mal, Pflichten. Aber ich glaube, in der Langfrist ist die Hygiene gut. Sie darf halt nur nicht zu bürokratisch umgesetzt und durchgeholt werden. Und da tun wir uns halt manchmal selber keinen Gefallen.
Wir tun ja auch alles, um in unseren Gesprächen mit der Bundesregierung darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland da vorne mit dabei sein müssen, dass wir da eine sehr fortschrittliche und liberale Gesetzgebung brauchen, um eben nicht den Zug zu verpennen, weil wir sind schon der Meinung, dass da noch einiges auf uns zukommen wird und das wird sehr stark wachsen, dieses Geschäft. Wagen Sie doch mal abschließend einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie sich die Situation in 10 Jahren darstellt? Welche Bedeutung werden Digital Assets dann haben? Letzten Endes auch auf Ihrer Börsenplattform. Es gibt viele bei uns in der Branche, also insbesondere im europäischen Ausland, die sich verwundert anschauen, warum wir so viel in dem Bereich Digital Assets machen. Warum wir so versessen sind auf das Thema Krypto. Ja, wir haben mit dem Kollegen Kreuzmann einen, der fast nichts anderes macht, der wirklich hochspezialisiert ist darauf. Und unsere Kollegen von anderen Verbänden sagen immer, was wollt ihr eigentlich mit dem Krypto? Bei uns im Markt gibt's da überhaupt kein richtiges Interesse dran. Also, ihr baut Cape Canaveral, aber niemand will zum Mond. Wir glauben, die Leute wollen schon zum Mond und die, die noch nicht zum Mond wollen, werden es irgendwann wollen.
Gut, bei neuen Sachen ist die Adaption und die Vorstellungskraft der Menschen halt linear. Wer hätte sich vorstellen können, dass er Amazon braucht? Oder hätten Sie mal vorher jemanden gefragt, wer braucht ein iPad? Ich glaube, was soll ich mit einem iPad? dann bringt Apple das raus und Gott wunder, jeder hat ein iPad, mindestens eins, für verschiedene Zwecke. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, 360T, ja, wer braucht elektronischen Handel? Deswegen waren wir auch 5 Jahre lang zwischen Baum und Borke, bis die Akzeptanz vom Markt kommt und die Vorteile sich durchsetzen. Das wird hier aber ganz genauso sein. Also ob ich den Bitcoin haben will oder nicht, ist eine Investitionsentscheidung, wie ob ich einen Nvidia kaufe oder eben nicht. Ja, das ist eine Asset-Entscheidung. Ob digitale Produkte kommen werden, deswegen digitale Infrastruktur benötigt wird, das ist so klar wie die Samen in der Kirche. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit? Weil die Vorteile werden sich ja durchsetzen. Die Kosten sind niedriger für Corporate Actions und so weiter. Kann viel automatisierter durchgeführt werden. Issuance können günstiger durchgeführt werden. Es können viel kleinteiligere Themenkreise geissued werden, weil die Rüstkosten kleiner sind. Das merken wir ja schon bei der Kunst und der Musik etc. die Technologie wird sich auf jeden Fall durchsetzen, auch wenn das jetzt noch wirkt wie so ein Mühsal, wo man zusätzlich zu dem, was man eh schon kennt, was machen muss. Aber deswegen, ich halte das für den richtigen Weg, dass man hier investiert, entsprechend die regulatorischen Rahmenbedingungen schafft. Und wir sehen ja, wir gelten ja als fortschrittlich, haben ein paar Jahre Vorsprung, aber Sie sehen ja, wenn in Amerika nur ein kleines Türchen aufgemacht wird, in diesem Kapitalmarkt, für ein Asset, in Form von einem ETF, fließen da mal ruckzuck 20 Milliarden rein. Das ist der schnell wachsende ETF, den, glaube ich, BlackRock jemals
in einem halben Jahr.
In einem halben Jahr. So, das heißt, wir sehen, wenn Amerika diese Tür öffnet, wird das auch schnell gehen. Das heißt, wir sollten auch hier jetzt nicht zu zögerlich sein, sondern die Bedingungen schaffen, dass wir hier auch einen gewissen intellektuellen, prozessualen und Marktadoptionsvorsprung weiter behalten und das nicht verhampeln. Und dann kriegen wir wieder die Butter vom Brot genommen, indem in Amerika zwar später, aber vehementer und konsequenter gehandelt wird und der Kapitalmarkt sich darauf einstellt.
Das sollte uns diesmal nicht passieren und es wird uns, glaube ich, auch nicht passieren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Kölzer, für diese extrem interessanten Ausführungen und Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.